ich lasse mich dann gerne auch etwas gehen. Aber ich habe irgendwann wieder realisiert, das ist geistlich gar nicht so gesund. Denn die geistliche Welt, die macht ja nicht Flaute. Habt ihr das auch schon realisiert? Die kümmert sich nicht darum, oder? Auch nicht um die Temperatur und unser Befinden. Und dann habe ich so plötzlich mit ein paar körperlichen Dingen gekämpft. Dann fragst du dich, immer ab 60 ist jetzt das Alter und so. Ja, schon auch. Aber irgendwann habe ich realisiert, Moment, ich glaube, das ist nicht nur das Alter, sondern irgendwo versucht jemand da hinter Rücksli etwas hineinzubringen. Und ich habe gemerkt, ich muss aufmerksamer sein. Ja, und dann machen wir uns ja so, sind wir erzogen worden auf die Fehlersuche und die Techniker sowieso, oder? Dann muss ja irgendetwas falsch sein. Und die noch mehr Introvertierten, die sagen dann muss bei mir etwas falsch sein. Und wir versuchen, die Fehler zu finden. Und sind geneigt, so in diese Falle der Selbstanschuldigung hineinzufallen. Aber vielleicht kann ja der Fehler einfach sein, dass der Akku etwas leer ist oder dass es etwas Öl in der Kette braucht, dass das Ding wieder sauber läuft. Und dann haben wir so zwei Bilder, geistliche Bilder für unser Leben mit Gott. Diese Energie, die wir benötigen, die wir eben ständig benötigen, die fließen muss, das spüren wir heute Morgen wieder. Sie fließt und das tut gut, das baut uns auf. Und dieses Öl, diese Salbung des Geistes, die uns belebt. Und ich habe gerade in und nach den Ferien wieder gemerkt, hier geht so der Kampf durch. Kennt das noch jemand? Hier geht der Kampf durch, dass ich mich in die Salbung hinein begebe, ganz bewusst und dort hineingehe und dort bleibe. Und an diesem Punkt hat der Heilige Geist am Lobpreisabend vor einer Woche zu mir gesprochen und mir ein Wort gegeben, und ich möchte diesen Gedanken zuerst setzen, bevor wir dann noch kurz das neue Halbjahresthema anreißen. Und in der Vertiefungszeit, wenn wir den ersten Teil abgeschlossen haben, werden wir in der Vertiefungszeit in kleinen Gruppen das Thema vertiefen und unsere Erfahrungen zu diesem Thema teilen. Ja, wenn ich dann so mit mir selber ringe, dann denke ich, jetzt muss ich Gott aufsuchen, jetzt muss ich die Gegenwart Gottes aufsuchen. Und das ist ja, denke ich, ein guter Rückschluss. Wir brauchen diese Gegenwart Gottes. Es gibt aber noch eine andere Perspektive als, ich muss jetzt Gott suchen. Und diese andere Perspektive ist, dass er uns sucht. Und ich möchte hier einige Zeit verbringen und ich bete, dass dieser Gedanke sich in uns setzt und uns packt und uns erfüllt. Gott ruft uns. Er ruft dich zu sich. Denn alles beginnt immer bei Gott. Haben wir Kai? Titel? Ah, gut. Okay, danke. Er geht immer voraus. Er ist schon da, bevor wir überhaupt auf der Bühne erscheinen. Oder? Und dass wir dem bewusst sind, macht so ein großer Unterschied, als wenn ich denke, ich muss jetzt Gott irgendwo aufsuchen. Nein, er ist der Ich bin da. Der präsente Gott. Und von Jesus heißt es, er sollte in allem der Erste sein, der vorausgeht. Und deshalb hat er auf diesem Marktplatz ausgerufen, kommt zu mir, wenn ihr diese schweren Lasten zu tragen habt. Ich will euch erfrischen. Und was tut in dieser Hitze besser als eine Erfrischung, oder? Gestern Abend war ich mit unserem Hund in der Tour baden. Wow, ist das eine Erfrischung. Und dann am Abend spät noch eine Open-Air-Dusche unter freiem Himmel. So schön. Richtig wohltuend, diese Erfrischung. Und wir schauen uns drei Bibelstellen an, die uns anspornen, eben diese Trägheit und ich denke auch eine, ich sage mal so, kulturelle Zurückhaltung zu überwinden. Die erste Bibelstelle kommt aus der Offenbarung. Da schreibt Johannes: Danach sah ich im Himmel eine geöffnete Tür und hörte die gleiche Stimme, die schon zuvor wie ein Posaunenschall mit mir gesprochen hatte. Sie sagte zu mir: Komm hier herauf, ich werde dir zeigen, was dann geschehen muss. Und sogleich wurde ich vom Geist ergriffen. Wir sehen hier drei Dinge, die prophetisch zu uns sprechen. Und das erste ist dieses Faktum, diese Tatsache: Im Himmel ist eine geöffnete Türe. Amen. Im Himmel hat es für dich eine geöffnete Türe. Male dir dieses Bild vor Augen. Die Türe ist offen im Himmel. Du hast freien Zugang im Hebräerbrief. Das ist so dieser Brief der offenen Türen zu Gott. Dort steht: Wir haben die Zuversicht oder diese Freimütigkeit, Sicherheit, durch das Blut Jesu in das Heiligtum einzutreten. Er, Christus, hat uns den neuen und lebendigen Weg geöffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und dieses Bild kommt ja von der Stiftshütte, dem Zelt der Begegnung mit Gott. Und dort gab es dieses Allerheiligste, das durch diesen dicken Vorhang getrennt war. Und nun sagt uns das Wort Gottes, dieser Zugang zum Allerheiligsten ist geöffnet für dich. An einer anderen Stelle, wir kommen noch dazu, im Hebräer heißt es, der Weg, der Zugang zum Thron der Gnade ist geöffnet. Und weißt du, wo dieser Thron der Gnade steht in der Stiftshütte? Das ist im Allerheiligsten. Das ist die Bundeslade mit diesen zwei Cherubinen. Und dort zwischen den Cherubinen ist der Thron der Gnade, wo Gott mit Mose direkt gesprochen hat. Und nun sagt uns das Wort, dieser Zugang ist für dich geöffnet. Zum Allerheiligsten, zu unserem Herrn Jesus Christus und zum Vater hindurch. Du bist willkommen und erwartet. Merkst du, wie entscheidend das ist, dass das in uns eine lebendige Realität ist? Du bist immer, wie wir es gesungen haben, und überall erwartet. Am Thron Gottes. Und nun kommen wir zum zweiten Punkt in dieser Stelle von Offenbarung 4. Und da ist eine Stimme, die ruft Johannes zu Gott. Gottes Stimme ruft uns. Die Stimme sagte zu mir: Komm hier herauf, ich werde dir zeigen, was dann geschehen muss. Und verstehst du, hier steht auch: Johannes hörte nicht ein leises Flüstern. So, weißt du, wenn du willst, wenn es dir noch gefallen würde, dann darfst du auch kommen, oder? Kannst du ja immer kommen zu mir, zum Kaffee und so, oder? Er hört diese Stimme wie eine Posaune, wie den Schall einer Posaune. Ich hätte gerne so einen Sound, aber ich weiß nicht genau, wie den generieren. Den Schall einer Posaune, der ruft: Komm hier herauf. Das ist Gott, der überzeugt ist davon, dass wir bei ihm sein sollen. Der nicht sagt, gell, wenn du in Ordnung alles hast und so, dann kannst du dann, wenn du genug geprüft hast, dann kannst du dann kommen, vielleicht. Er sagt, komm hier herauf. Das ist der Ruf Gottes aus seinem Herzen zu uns. Er meint, was er sagt. Das ist seine Kraft des Lebens in seiner Stimme. Weil er uns in seine Welt hineinführen will und uns zeigen will, was da oben Realität ist. Wie wir die Dinge hier auf der Erde sehen und einordnen können. Seine Sicht annehmen. Und die Alten, die haben da im Pfingstjubellied gesungen, Herr, stelle mich auf höheren Grund. Da gehören wir hin, auf diesen höheren Grund, auf diese Ebene. Und schau, jetzt kommen wir zu dieser Hebräerstelle zurück, die ich erwähnt habe. Hier heißt es, lasst uns also voll Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden oder Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Amen. Ein kräftiges Halleluja würde hierher gehören, ja. Hat mal Peter Wenz gesagt, ein kräftiges Halleluja würde hingehören. Das ist eine Schlüsselstelle für dein geistliches Leben. Schreib die irgendwo hin, nimm die an dein Herz. Schau, lasst uns voll Zuversicht hintreten zu diesem heiligsten Thron der Gnade, wo du willkommen bist. Damit was passiert? Damit wir Gnade und Erbarmen finden. Und Hilfe zu welcher Zeit? Zur rechten Zeit. Denn Gott kommt nie zu spät. Dass die Hilfe zu uns erreicht zur richtigen Zeit. Das ist dein und mein Privileg, unser Vorrecht. Dieser Ort der Gnade, zu dem uns Gott ruft. Und dann kommt das Dritte, was wir hier sehen. Sogleich wurde ich vom Geist ergriffen. Also ich stelle mir das ungefähr so vor. Johannes hört den Ruf, komm zu mir herauf. Und irgendwie ist da Gott auf höherem Grund, oder? Und er denkt, wie komme ich da hinauf? Ich kann doch nicht fliegen. Aber ich stelle mir vor, dass er etwas macht. Wahrscheinlich macht er einen Schritt und ich denke, er streckt seine Arme aus. Und was passiert? Sogleich, sogleich holt er mich zu sich. Sogleich. Und das ist doch das Bild von einer Mutter, einem Vater, die zu ihrem kleinen Kind sagt, okay, komm zu mir herauf. Und was macht der oder die Kleine? Streckt seine Arme aus. Und wir machen, schumm. Doch genau das, oder? Genau das passiert. Wenn wir so vor Gott stehen, er sagt, komm zu mir. Ja, es braucht dich und mich. Es braucht uns. Wenn wir dann sagen, ja, du bist ja so weit oben. Passiert wahrscheinlich wenig. Vielleicht ist die Gnade Gottes noch größer, aber oft passiert recht wenig. Aber wenn wir nur schon einen Schritt machen und sagen, Herr, wie soll das gehen? Ich komme. Dann nimmt er uns. Und er greift uns und bringt uns in seine Gegenwart. Und ich möchte uns zusammen mit dem Heiligen Geist anspornen, hier wie zuzulegen in diesem Lebensstil. Und auch möglicherweise eine Haltungsänderung zu vollziehen, näher zu kommen, bei ihm zu ihm nahe zu kommen. Jetzt sagt ein gut schweizerischer Spruch. Weit vom Geschütze weg geht der alte Krieger. Weit vom Geschütz weg bleiben die Krieger lange am Leben. Das Problem ist, weit vom Feuer entfernt erkalten wir. Das ist das Problem daran, an dieser Taktik. Und wir haben so weit herum diese Taktik, eher auf Distanz zu bleiben. Und ich glaube, Gott fordert uns herauf, ihm nahe zu kommen. Und ich finde es so gut, dass ihr gehorsam wart heute. Und vielleicht hast du es im Lobpreis gemerkt, was es macht, wenn wir etwas näher zusammenrücken. Es macht etwas. Ich werde noch darauf zurückkommen. Aber zuerst eine Geschichte dazu. Andreas Schuster, Hanna Schuster, Schaub, sie waren vor einer Woche bei uns zu Besuch am Lobpreisabend aus Lüdenscheid und er hat uns eine Geschichte erzählt. Er ist dort in der Leitung des Werks. Eine Schweizer Frau, das war vor 14 Tagen, hatte sich vor 14 Tagen entschlossen, ins Auto zu steigen und diese 6 Stunden etwa nach Lüdenscheid zum Gottesdienst zu fahren. Das ist für Schweizer sehr unüblich. Amerikaner sind sich das gewohnt, wir nicht. Aber irgendetwas hat sie bewogen, sich zu entscheiden. Wir wissen, ich weiß aus den Fakten nicht, ob sie eine bestimmte Not hatte oder was immer, aber sie hatte auf jeden Fall Hunger nach Gott. Und dort wurde sie so vom Heiligen Geist berührt, als Walter Heidenreich, der Seniorpastor, gepredigt hat, hat er sie irgendwie wahrgenommen, dass da vom Heiligen Geist etwas abgeht und ruft sie auf die Bühne. Und nach einem kurzen Bühnengespräch sagt er so in die Menge, und wer will jetzt das von euch, was diese Frau schon vom Heiligen Geist empfangen hat? Und Andi Schuster hat dann beschrieben, es machte wusch und Leute rannten nach vorne, weil sie genau das wollten und gespürt haben, jetzt, das Feuer ist da, der Heilige Geist ist da, ich komme, ich will. Und das geht einfach nicht auf Distanz. Das geht einfach nicht auf Distanz. Und ich bin ehrlich gesagt schon länger beunruhigt, so über unsere Gewohnheiten möglichst irgendwie weit weg zu sein. Und Corona hat das massiv verstärkt, oder? Mit viel Abstand und Distanz. Auch wenn wir miteinander Lobpreis feiern, ich verstehe das schon, ich möchte dann individuell in Jesus versinken und so. Das hat alles seine Richtigkeit oder seine Bedeutung. Aber genauso hat es Bedeutung, wenn wir zusammenstehen. Und wenn unsere gemeinsame Einheit und Kraft spürbar und erlebbar wird, da kommt die Kraft des Geistes. Nahe am Feuer sein. Und wenn ich weiter zurückschaue, dann muss ich sagen, dann habe ich einige solche Momente verpasst. Eigentlich aus dem Schamgefühl heraus, ich möchte doch jetzt nicht zugeben, dass ich bedürftig bin. Oder? Als Leiter und so. Und ich weiß, dass ich einige Momente verpasst habe. Der Gegenwart Gottes, der Berührung des Geistes. Und es gab einen Moment, wo ich mich radikal umentschieden habe. Und ich werde rennen und ich werde gehen, wenn der Heilige Geist ruft und wenn er wirkt. Und diese intensiven Begegnungen, die kommen eben wirklich in der Berührung des Geistes dann, wenn diese Momente da sind. Mal im Gemeinsamen. Und dann geht es natürlich auch um unsere persönliche Beziehung zu Gott, dass wir diese Distanz überwinden und ihn schnell suchen. Schau, Jesus hat viele Male, wenn Menschen Heilung suchten, diese Personen zu sich gerufen. Er hat viele Male gesagt, steh auf und komm. Und dann ist diese eindrückliche Szene in Markus 10, da ist dieser Blinde auf dem Weg nach Jericho. Und der hat Hunger, der will geheilt werden, der ruft, Sohn Davids, erbarme dich. Und dann sind die Jünger, die hindern. Das ist ja peinlich, wie du rufst. Das ist ja peinlich, wenn jetzt, oder? Das ist ja peinlich, könnte peinlich werden. Sie sagen, schweig. Aber Jesus hat es zum Glück gehört und sagt, ruft ihn. Und jetzt gehen sie ganz brav und sagen, sei getrost, der Meister ruft dich, komm. Umkehrter Handschuh, oder? Und er kommt und empfängt seine Heilung. Es heißt, er sprang auf und rannte zu Jesus. Manchmal lohnt es sich zum Springen. Rein in dieses Feuer. Nochmals, was haben wir im Hebräerbrief gelesen? Lasst uns also voll Zuversicht hintreten zu diesem Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Und ich erlebe dabei auch Menschen, die das mit einem festen Entschluss in ganz persönlichen Dingen so machen. Ich habe Menschen, Leute in der Beratung, bei mir im Coaching, die sind vielleicht ein Jahr, zwei Jahre dran, bezahlen dafür. Und sie erleben, wie wirklich diese Steine von ihnen fallen und wie sie erneuert werden, wie es sich lohnt, diesen Schritt zu machen und die Nähe Gottes, die Gegenwart Gottes, auch mit Seelsorge, mit Sozo, mit Coaching aufzusuchen. Gut, lasst uns mal, wie so zum Abschluss dieses Teils, dieses Bekenntnis aussprechen und festmachen, ich laufe voll Zuversicht zum Thron der Gnade. Das sagen wir miteinander. Ich laufe voll Zuversicht zum Thron der Gnade. Amen. So, mit dem möchte ich noch ganz kurz unser Halbjahresthema Neues eröffnen. Und zwar nehme ich dich wieder in eine Geschichte mit Jesus hinein. Dann bleiben wir so im Kontext drin. Und es ist eine ganz spannende, kurze Geschichte. Vielleicht hast du noch dieses Detail noch nie wahrgenommen. Matthäus 4, als Jesus hörte, dass Johannes ausgeliefert worden war, kehrte er nach Galiläa zurück. Er verließ Nazareth, um in Kapernaum zu wohnen, das am See liegt, im Gebiet von Zebulon und Naphtali. Denn es sollte sich erfüllen, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist, das Land Zebulon und das Land Naphtali, die Straße am Meer, Galiläische See, nannten sie auch das Meer, Galiläische Meer, das heidnische Galiläa, das Volk, das im Dunkeln saß, hat ein helles Licht gesehen. Denen, die im Schattenreich des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen. Von da an begann Jesus zu verkünden, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Hier beginnt also der Dienst von Jesus, nachdem er von Johannes getauft worden war, diese 40 Tage in die Wüste geführt wurde, die Versuchungen durchlaufen hatte. Und wie beginnt Jesus seinen Dienst? Wie beginnt Jesus seinen Dienst? Er zieht um. Er zügelt. Seht ihr das? Das Erste in dieser Erzählung von Matthäus, der da sehr genau war, was passiert, das Erste, als Jesus seinen Dienst beginnt, er zügelt. Von Nazareth, das liegt so etwas im Berg oben, an den See herunter. Weißt du, er zügelt nicht, weil es etwas angenehmer wäre und er dann einen schönen Platz zum Baden hat. Er zieht auch nicht um, weil er dann strategischer positioniert ist an dieser Straße, oder? Und mehr Leuten begegnet. Oder weil dort ein besonders frommes Nest ist und es ideal wäre, seinen evangelistischen Dienst dort zu beginnen. Sondern warum zieht er um? Weil sich die Schrift erfüllt. Und der Inhalt ist, weil es dort einen dunklen Ort oder eine dunkle Gegend gibt, die Licht braucht. Deshalb zieht er um. Und das hat Jesaja schon Jahrhunderte voraus gesehen. Und Jesus empfängt wie dieser Ruf, sind wir wieder dabei, in der Gegenwart des Vaters, empfängt den Ruf und ist gehorsam. Warum? Weil es dort genügend kranke Leute gibt, weil es dort genügend gebundene Leute gibt und gebeutelte Leute gibt, die die Kraft Gottes erleben müssen. Weil dort Finsternis herrscht. Weil sie im Schatten des Todes wohnen und dringend Licht benötigen. Und er merkt, das war sein nächster Auftrag. Und wir werden uns diesem Auftrag widmen. Wenn wir die Aufträge an die Gemeinde nochmals anschauen aus dem CBI-Programm, das wir durchlaufen haben, dann sehen wir diese vier Aufträge. Der erste, die Anbetung Gottes, Gottesdienst, leidenschaftliche Spiritualität. Könntest du dir bringen? Dann das zweite, der Dienst aneinander, Fürsorge füreinander, Jüngerschaft. Dann selber ein Diener, eine Dienerin Gottes werden, in den Dienst hineinsteigen. Und das vierte, der vierte Auftrag eben, gehen und verkündigen. Und diesem Auftrag nehmen wir uns jetzt im nächsten halben Jahr an. Und ich denke, für viele von uns ist wahrscheinlich dieser vierte Auftrag der, der am meisten herausfordert. Oder nicht? Geht mir auch so. Der uns am meisten herausfordert. Aber schaut mal, ich möchte es noch an einem anderen Raster zeigen, wenn wir den Flipchart springen. Die Gemeinde von Jesus hat so drei Dimensionen. Ich möchte uns diesen Gedanken einfach noch etwas verdeutlichen. Und diese drei Dimensionen sind nochmals die Dimension nach oben. Das zeigt nach oben, das ist die Anbetung Gottes. Der Gottesdienst. Hier geht es um Gott und um ihn allein, die Anbetung. Dann ist aber hier die zweite Dimension, die zeigt nach innen im Haus Gottes. Das ist das Haus Gottes, das wir sind. Das ist Gemeinschaft. Der Dienst aneinander. Hier geht es um Menschen. Gemeinschaft. Und jetzt kommt aber die dritte Dimension, die Jesus eröffnet hat und uns gegeben hat. Und das ist eben die Verkündigung nach außen. Die Verkündigung. Und hier geht es schlussendlich auch um Menschen, aber es geht um die Welt. Verkündigung in die Welt hinaus. Und diese Seite, das ist, dem sage ich, die öffentliche Seite der Gemeinde. Das ist die öffentliche Seite der Gemeinde. Wir haben eine öffentliche Dimension, wo wir öffentlich werden. Jedes mit seinen Berührungspunkten. Wir tragen Licht in unsere Welt. Wir sind Gemeinde im Alltag. Das ist die öffentliche Seite, die du persönlich repräsentierst. Und es ist eine öffentliche Seite, die wir miteinander repräsentieren, weil wir nach außen einladen und verkündigen, auch Stellung nehmen, wo es das braucht. diese öffentliche Seite der Gemeinde. Und mir ist etwas Interessantes aufgefallen. In Deutschland gibt es mehrere Gemeinden, die nennen sich Kirche für. Zum Beispiel Kirche für Bonn. Kirche für Oberberg. Wer weiß, wo Oberberg ist? Ist im Fall eine große Gemeinde mit einigen Standorten. Die haben so kleine Mini-Erweckung. Oberberg. Kannst mal googeln. Oder Gemeinde für Siegen. Für Siegen. Die Gemeinde für Siegen schreibt auf ihrer Webseite: Als Kirche für Siegen brennt unser Herz dafür, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen, in der Beziehung zu ihm wachsen und wir unsere Welt positiv verändern. Und ich möchte uns anregen, diesen Gedanken mitzunehmen. Kirche für. Kirche für. Wofür stehen wir? Wofür stehst du? Was ist unser Thema? Und Dietrich Bonhoeffer hat dazu diesen provokativen Satz geprägt. Mit dem möchte ich hier zum Schluss kommen. Kannst du mir den geben, bitte? Nein, weiter. Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Das ist ein explosiver Satz. Dietrich Bonhoeffer, Zweiter Weltkrieg, Widerstandskämpfer, für die Kirche von Jesus und für Jesus eingestanden bis zum Tod. Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Wir haben einen Auftrag, diese öffentliche Seite der Gemeinde, dieses Licht leuchten zu lassen im House of Winterthur und Umgebung. In unseren Orten, wo wir zu Hause sind. Und wir kommen so zum Anfang der Botschaft zurück. Wir haben den, der uns vorausgegangen ist darin, Jesus, der seinen Dienst mit einem Umzug begonnen hat, der sein Leben gegeben hat bis zum Kreuz und sich für uns geopfert hat. Er ist uns vorausgegangen und er ruft uns zu sich, in seine Nähe, in sein Heiligtum, an seinen Thron. Er ruft uns zum Heiligen Geist, den wir eingeladen haben, um ausgerüstet zu werden. Und er ruft uns auch, diesen Auftrag aufzunehmen und umzusetzen. Und dafür möchte ich jetzt mit uns beten. Lasst uns doch aufstehen zu diesem Gebet. Und wir stehen vor Gott einfach und danken dir, Herr, für dein Wort, das du uns schenkst und dass du mit deinem Wort an uns wirkst. Und wenn du wirkst, dann wirkst du Leben, dass wir zum Leben kommen. Und ich bete, dass diese Herausforderung in uns, dass die in uns Fuß fasst, die Herausforderung, Distanz zu überwinden und nahe zu kommen. Und auch die Herausforderung, deinen Auftrag aufzunehmen und unser Licht leuchten zu lassen. In der Öffentlichkeit. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns in den nächsten Monaten darüber lehrst, uns berührst, uns erfüllst mit deiner Nähe. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich preise dich, dass du hier bist und dass du an uns wirkst. Ich lade dich ein, eine persönliche Antwort Jesus einfach zu geben, währenddem uns die Band mit einem Instrumentalstück begleitet. Sprich mit ihm. Sag ihm, was dich bewegt.